PH Bildungswelle. Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe im Radio.
Hey, hey, erste Folge Bildungswelle, in der wir uns vorher wirklich mal aufwärmen mussten mit einem heißen Tee, weil willkommen im November. Es ist kalt, aber die Stimmung ist trotzdem gut. Für euch hinterm Mikro mal wieder wie immer mit News und Facts Iris.
Und Kaya, hey, hey. Ja, mittlerweile ist es kaum wegzudenken, multimediales Arbeiten im Seminar. Upload-Tools für Prüfungen und ja, alles, was hinter dieser digitalen Maske steht. Aber welche Skills braucht man eigentlich dafür? Das Profilfeld Bildungsprozess in der digitalen Welt an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe macht genau das zum Herzstück. Wie integriert man smarte Technologien in den Lehralltag, um das Beste aus der Bildung herauszuholen? Es geht um digitale Tools effektiv zu nutzen und Lernprozesse zu optimieren.
Wir haben euch dafür natürlich wieder ExpertInnen mitgebracht, die uns ja ein bisschen mehr Input geben zu dem Thema. Außerdem mit dabei wieder schon gewusst mit News und Events an der PHKA. Heute im Fokus eine ganz besondere Ringvorlesung und eine Ausstellung über Bilderbücher.
Der junge Kulturkanal. Einzig stadtartig.
Letzte Woche haben wir euch ja bereits das Profilfeld MINT vorgestellt. Wer das nachhören will, der kann einfach auf Spotify Bildungswelle eintippen oder auf der PHKA-Website nachschauen. Heute geht es um ein weiteres der drei Profilfelder der PHKA, nämlich um Bildungsprozesse in der digitalen Welt. Ziel dahinter ist es, Inhalte mit digitalen Werkzeugen adaptiv zu vermitteln, motivierend und verständlich erfahrbar zu machen. Und genau dafür gibt es dann eine Verzahnung zwischen dem Institut für Informatik und den einzelnen Fachdidaktiken.
Genau, dafür haben wir hier drei Expertinnen im Studio, die jetzt mal uns dieses Profilfeld genauer erläutern. Das ist zum einen Professorin Dr. Anne-Frenzke Schimm, Professorin Dr. Nadine Anskeit und Dr. Nadine Schlomske-Bodenstein vom Institut für Informatik und digitale Bildung.
Als erstes wollen wir jetzt aber klären, was hat eigentlich das Profilfeld Bildungsprozess in der digitalen Welt für eine Bedeutung? Dafür haben wir uns gefragt, welche Absicht steckt eigentlich hinter dem Profilfeld?
Ja, also was wir wollen im Profilfeld ist letztendlich erstmal in der PH Karlsruhe diese Thematik zu stärken, und zwar in der Lehre, gemeinsam mit den Dozierenden und den Studierenden, aber auch in der Forschung. Und hier einen Rahmen zu bilden, in dem solche Schwerpunkte dann auch möglich werden und realisiert werden können. Und zum anderen geht es uns aber auch noch um ein bisschen mehr, nämlich um den Kontakt mit anderen Hochschulen, die in dem Bereich tätig sind, in der Forschung und in der Lehre. Und auch ganz wichtig für uns sind die Schulen, dass wir die Lehrkräfte auch mit einbeziehen und an der Stelle ja, uns austauschen.
Warum ist es denn so wichtig, gerade in dem Bereich jetzt heutzutage zu forschen und dann auch zu lehren?
Ja, immer natürlich mit dem Ziel, Lernen zu fördern in der Lehre und Lehrkräfte zu sensibilisieren, zu stärken in ihren Kompetenzen, später den Unterricht so zu gestalten, dass Lernen noch optimiert werden kann.
Und wie sieht das aus? Also Sie haben jetzt gerade auch den Austausch mit anderen Schulen angesprochen. Wie funktioniert das? Werden da Lehrkräfte eingeladen und zum Thema digitale Prozesse geschult? Oder wird da Forschung im Sinne von Umfragen betrieben, inwieweit das schon an Schulen aktiv benutzt wird?
Also wir haben unterschiedliche Formate bei uns an der PH in Karlsruhe, die wir sozusagen bespielen. Da haben wir zum einen immer mal wieder bestimmte Tage zu dem Thema Digitalisierung, bei denen wir einerseits über unsere Forschung berichten und dazu dann natürlich eben auch Lehrkräfte einladen. Wir haben da auch ganz praktische Hands-on-Workshops sozusagen zu neuesten Technologien, die die Lehrkräfte dann auch direkt bei uns ausprobieren können. Und wir arbeiten natürlich auch mit Studierenden, die in der schulischen Praxis sind, beispielsweise im integrierten Semesterpraktikum, und unterstützen die dann eben auch vor Ort in den Schulen beim Einsatz digitaler Medien. Also so auf mehreren Ebenen wird da dann eben die Vernetzung gewährleistet.
Was sind das denn für Technologien an der PH Karlsruhe, die jetzt zum Beispiel an Schulen nicht vorhanden sind?
Also unter anderem natürlich alles im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality. Da haben wir eben auch entsprechende Brillen zur Verfügung, die dann auch ausgeliehen werden können oder die Studierende dann beispielsweise auch erstmal im Hochschulkontext ausprobieren, erproben können und dann für einzelne Unterrichtsszenarien, Settings dann mit in die Schule nehmen können. Aber eben auch, ich sage jetzt mal, klassische klassischere Werkzeuge, wie beispielsweise Online-Anwendungen, Etherpads oder ähnliches, die natürlich auch in der Schule vorhanden sein können, die aber natürlich erstmal in gewisser Weise erprobt werden müssen, wo man erstmal den Umgang damit kennenlernen muss. Und diese dann eben in die schulische Praxis mitzunehmen, das macht dann schon eigentlich auch einen großen Mehrwert aus.
Und inwieweit wird das jetzt an der PH auch gelehrt, im Rahmen von Pflichtveranstaltungen oder Lehrveranstaltungen solche Technologien einzubinden oder überhaupt erstmal Kontakt dazu zu haben?
Also wir haben natürlich fachspezifisch einige Veranstaltungen, also beispielsweise im Fach Deutsch Veranstaltungen zu Webquests oder auch in der Physik etwas zum digitalen Messen und so weiter, also in vielen verschiedenen Fächern. Und es gibt auch die Vorlesung Digitale Bildung. Das ist eine Pflichtveranstaltung für alle Lehramtsstudierenden an der PH Karlsruhe. Und diese wird dann noch um ein Seminar zur Vertiefung digitaler Bildung ergänzt. Das ist aufgeteilt in Bachelor- und Masterstudium, sodass man eigentlich sagen kann, dass alle Studierenden, egal in welchem Fach sie eben sich ausbilden lassen, eben diesen Schwerpunkt auch an der PH Karlsruhe mitnehmen.
Tools gezielt einsetzen, das ist das Ziel hinter dieser Verzahnung zwischen den Fachbereichen und dem Institut für Informatik und digitale Bildung. Dazu gehören unter anderem die Medienkompetenz und Tools itself, die von den Fachbereichen ganz genau entwickelt und eingesetzt werden. Aber welche Rolle spielt zum Beispiel das Fach Deutsche Sprache und Literatur auf der digitalen Ebene?
Da kann man, denke ich, sowohl inhaltlich als auch methodisch gucken. Methodisch ist es einfach so, dass wir ja gerade in den Lese- und Schreibprozessen, die wir beobachten können in der heutigen Zeit der digitalen Transformation, dann auch eben die digitale Präsentation oder das digitale Produzieren von Texten gar nicht mehr wegdenken können. Das heißt, das wäre hier an der Stelle ja vielleicht auch eher der, ja, sowohl ein inhaltlicher als auch ein methodischer Fokus. Und auf der anderen Seite werden eben über die digitalen Formate ja dann auch andere Herangehensweisen möglich. Oder es gibt auch neue Textsorten, die entstehen, die dann auch wieder hier relevant werden können.
Genau, und darüber hinaus haben wir beispielsweise auch interdisziplinäre Lehrveranstaltungen. Das heißt, Dozierende beispielsweise aus der Informatik oder digitalen Bildung arbeiten eben mit Dozierenden anderer Fächer zusammen. So haben wir beispielsweise mal ein Seminar zum Digital Storytelling entwickelt, was eben dann sozusagen von beiden Seiten bespielt wurde. Einerseits von diesen eher technologischen Aspekten und andererseits eben fachdidaktisch aus dem Bereich Deutsch, was da eben wichtig zu bedenken ist, wenn man Digital Storytelling im Deutschunterricht einsetzen möchte.
Welche Möglichkeiten bietet es jetzt für das Institut Informatik, so eng zusammenzuarbeiten mit dem anderen Institut?
Ja gut, man kann die Informatik auch als Schnittstelle sehen. Also wir haben zum Beispiel auch ein Lehr-Lernlabor der Informatik, wo Schülerklassen beispielsweise auch kommen und da werden uns, also Studierende ja auch ausgebildet, die digitalen Tools einzusetzen. Beispielsweise auch schon, geht da schon mit Whiteboard los und wirklich ganz konkret in der Situation eben Dinge auszuprobieren. Aber eben fachspezifisch läuft vieles in die einzelnen Fächer rein, wie eben ja eben auch schon gesagt wurde. Also jedes Fach schaut ja fachspezifisch und die Informatik ist einfach ein zentraler Kern, sage ich mal.
Vielleicht kann ich da auch noch mal ergänzen, weil es geht ja dann auch für unsere angehenden Lehrkräfte darum zu verstehen, wie bestimmte digitale Tools funktionieren, damit sie sie gezielt einsetzen können. Weil es geht ja auch nicht nur darum, einfach irgendwelche Tools immer wieder einzusetzen, sondern es geht eben darum, die so einzusetzen, dass sie auch fachlich sinnvoll Ziele erreichen.
Sie haben jetzt auch gerade schon gesagt von der verpflichtenden Lehrveranstaltung Medienkompetenz, Medienbildung. Gibt es denn dahingehend auch noch andere Seminare oder Workshops oder Projekte, wo die Studierenden sich noch mehr einbringen, die dann auch freiwillig sind oder auch für zum Beispiel Abschlussarbeiten genutzt werden können?
So, das ist das, was ich gerade auch schon so angedeutet hatte, was wir eben eigentlich fast über alle Fächer hinweg haben. Dort ist es ja so, dass die Studierenden sich in bestimmten Modulen einzelne Lehrveranstaltungen aussuchen können. Und da können sie dann eben auch ganz stark ihre Schwerpunkte in den Bereichen der Digitalisierung legen. Wir haben da beispielsweise aus der Ethik Veranstaltungen, auch jetzt gerade zum Einsatz von KI, wo dann eben auch solche Aspekte diskutiert werden und erarbeitet werden, aber auch zum Beispiel Orthographieunterricht mit Open Educational Resources im Fach Deutsch, also ganz unterschiedliche Themenfelder, die da eben innerhalb der Fächer ausgebracht werden und wo sich die Studierenden dann spezialisieren können. Und was wir eben auch beobachten, ist, dass die Studierenden häufig diese Seminare besuchen und dann im Anschluss daran eben sich auch für Qualifikationsarbeiten wie Bachelor-, Masterarbeiten interessieren oder sich eben auch vom Bachelor über den Master immer weiter spezialisieren in einzelnen Bereichen. Also vielleicht im Bachelor erst eine eher literaturgestützte Arbeit schreiben und dann im Master vielleicht auch empirische Studien zu diesen Feldern durchführen. Das haben wir beispielsweise in den Seminaren zu Webquests im Deutschunterricht, das eben auch im Rahmen des Indico-Forschungsprojekts angesiedelt ist, sodass Studierende eben auch nicht nur Lehre, sondern auch Forschung kennenlernen und eigene Forschung dann eben auch durchführen können.
So, jetzt wie angekündigt die Forschungsprojekte im Detail. Als erstes möchten wir euch Indico vorstellen. Indico bedeutet Integration von digitalen Lehr-Lern-Konzepten.
Indico gliedert sich in drei Entwicklungsfelder. Ein Entwicklungsfeld ist eben diese Digitalisierungskompetenzen zu erwerben im Bereich Bildung, digitale Bildung, und ein anderes Profilfeld untergliedert sich in 7 Teilprojekte, die wirklich fachspezifisch auch wieder so Qualifikationsstellen haben, die wirklich fachspezifisch gute digitale Lehr-Lern-Settings bauen, wo wirklich das Lernen auch gefördert werden soll. Und wir haben noch das Entwicklungsfeld 3, wo alles so gesammelt wird, im Innovation Space, unsere Lernplattform an der PH Karlsruhe. Und da schauen wir eben auch so auf lernwirksame Patterns, also über die Fächer hinweg, was ist jetzt eigentlich das, was das Lernen später auch fördert? Und wie kann man das so abbilden, dass es später auch generalisiert in andere Fächer, in andere Fachbereiche transferiert werden kann?
Innovation Space bedeutet dann, dass alle aus der PHKA darauf auch zugefragt?
Genau, das ist einfach die Moodle-Plattform, wo auch Lehrveranstaltungen, wo auch im DIAS-Projekt digitale Prüfungen stattfinden. Genau. Und OER zum Beispiel auch, ja.
Jetzt wurde ja gerade schon das zweite Forschungsprojekt gedroppt, DIAS. Viele haben es erlebt, während Corona haben wir zum Beispiel Prüfungen online abgegeben. Hier kommen Tools ins Spiel, die im Rahmen von DIAS entwickelt, analysiert und verbessert werden. DIAS, das bedeutet Digital Assessment. Und uns hat besonders interessiert, wie hat sich eigentlich dieses Tool für digitale Prüfungen entwickelt?
Also wir haben gerade als Herausforderung festgestellt, dass es eine große Herausforderung ist, dieses summative Prüfen am Ende, wo wirklich alle Prüfungen an einem Tag stattfinden, wo das System Innovation Space, der Innovation Space wirklich stabil auch laufen muss. Das haben wir bis jetzt so noch nicht getestet, sondern vor allem haben wir formativ draufgeschaut, also auf kleine Teilprüfungen, kleine Lernrückmeldungen im Laufe des Semesters. Aber das ist jetzt so eine Baustelle, wo wir sagen, jetzt müssen wir es auch mal prüfen und das auf die Stabilität hin das System prüfen, dass wirklich, wenn alle gleichzeitig die Prüfung schreiben, dass es dann eben nicht zusammenbricht, weil dann müsste man die Prüfung ja auch wieder wiederholen. Und wir haben im ersten Schritt natürlich auch immer geguckt vom Datenschutz und dann von den Prüfungsordnungen, wie kann die Prüfung so gestaltet werden, dass es auch wirklich nicht anfechtbar ist. Bei uns findet es einfach so statt, dass die dann vor Ort sind, aber trotzdem digital, einfach, dass man da auch gewährleisten kann, dass die Personen dann wirklich am Rechner sitzen und so weiter, dass einfach gleiche Bedingungen auch gegeben sind, weil nicht jeder hat gleich schnelle Internetverbindungen zu Hause beispielsweise, um da auch nicht Nachteile für Einzelne zu geben.
Wie ist das so zum Thema asynchrone Prüfungen, die jetzt nicht alle abgelegt werden, sondern wo man zum Beispiel irgendwie was einreicht? Oder gibt es da jetzt neue Möglichkeiten, die auch so die Prüfungsordnung ein bisschen vielfältiger gestalten dadurch?
Also das hat man natürlich nach wie vor immer, ob es jetzt ein Portfolio oder eine Hausarbeit ist, dass man da auch Feedback natürlich geben möchte. Aber wir fokussieren wirklich jetzt auf so Wissensabprüfungsprüfungen, sage ich mal, wo wirklich die Studierenden im Innovation Space sind und das Wissen sozusagen in erster Linie abgeprüft wird.
Vielleicht nochmal als Ergänzung inhaltlich dazu. Man muss ja auch ein bisschen unterscheiden zwischen dieser Extremphase Corona-Pandemie, wo ja wirklich versucht wurde, die klassischen Prüfungsformate einfach digital abzubilden. Und da sind dann natürlich ganz schnell Schwierigkeiten aufgetreten, dass dieses einfache Wissen abprüfen, so im klassischen Sinne mit Multiple-Single-Choice-Aufgaben, von zu Hause aus so natürlich gar nicht bearbeitbar sind, weil die Studierenden sich dann theoretisch einfach alle Aufzeichnungen daneben legen könnten. Dann wären das ja sogenannte Open-Book-Klausuren. Das ist natürlich ein ganz anderes Format als das, was man vielleicht vorher klassisch im Hörsaal geprüft hat. Dementsprechend glaube ich schon, dass mittlerweile in der Situation, wo jetzt natürlich die Digitalisierung neben den anderen Möglichkeiten steht, auch andere Prüfungsformate ausgebracht werden und wir beispielsweise da gerade die schon angesprochenen Formative Assessments stärker auch nutzen können, um zum Beispiel auch digitale mediale Produkte gestalten zu lassen von den Studierenden, die dann eben auch teilweise in die Bewertung zum Beispiel von der Hausarbeit mit einfließen, die dann eben auch ja gleichberechtigter Bestandteil neben dem klassischen Textdokument sein können. Aber eben auch diese andere Form der Prüfung, das kommt jetzt natürlich auch gerade so in der Thematik der KI mit zum Tragen. Die Frage einfach Hausarbeiten, braucht man die überhaupt noch? Die können doch einfach von ChatGPT oder Ähnlichem verfasst werden. Da muss man natürlich auch ansetzen und einfach die Funktionalität dieses Textes oder dieser Prüfungsform hinterfragen und eben die dann auch so stellen, dass es eben nicht computerbasiert bearbeitet werden kann, sondern eben auch darüber hinausgehende Texte produziert werden.
Der junge Kulturkanal auf der 104.8.
Als KI-Sprachmodell besteht meine Hauptfunktion darin, auf textbasierte Anfragen zu antworten und Informationen bereitzustellen. Mein Ziel ist es, Benutzern bei verschiedenen Aufgaben zu helfen, einschließlich dem Suchen von Informationen, dem Verfassen von Texten, dem Beantworten von Fragen und mehr. Einige Bildungseinrichtungen könnten meine Dienste möglicherweise für bestimmte Lernzwecke oder Forschungsarbeiten nutzen, aber ich bin keine eigenständige Lehr- oder Lernplattform. Wenn Lehrer oder Schüler Fragen haben oder Unterstützung bei bestimmten Themen benötigen, stehe ich zur Verfügung, um so gut wie möglich zu helfen.
Das war ChatGPT auf die Frage, inwiefern es bereits selbst, also die Software selbst, eine Rolle im Bildungsalltag spielt. Aber was sagen denn eigentlich unsere Expertinnen zum Thema KI?
Also ich habe jetzt aktuell ein Seminar in der Primarstufe, wo ich dann endlich dazu komme, mit den Studierenden mit ChatGPT zu arbeiten. Ziel ist es letztendlich, dass die Studierenden Schreibaufgaben aus den Lehrwerken ausprobieren. Das heißt, diese Aufgaben, Arbeitsaufträge als Prompt in ChatGPT einstellen und dann die Ergebnisse auswerten, um dann herauszufinden, wie muss man eventuell diese Prompts oder dann für die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe die Schreibaufträge modifizieren, dass ein Text herauskommt, der den Qualitätskriterien entspricht.
Inwieweit sehen Sie denn da Chancen für die zukünftigen Bildungsprozesse, dass da die KI viel mehr mit eingebunden wird, ohne dass es als, dass die KI die Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler oder auch Studierenden übernimmt?
Also ich sehe eigentlich sehr großes Potenzial, aber ein allererster Schritt muss auf jeden Fall gegangen werden, denn wir müssen das Verstehen schaffen, beziehungsweise die Studierenden müssen verstehen, wir alle müssen verstehen, dass das, was ChatGPT generiert, dieses Output, dass das nicht als finaler Text gesehen werden darf, sondern dass das ja quasi Ausgangsbasis ist dafür, einen eigenen Text zu verfassen. Das muss immer noch auch inhaltlich überprüft werden, natürlich, was die KI ausspuckt. Aber was ChatGPT macht, ist, es arbeitet mit sprachlichen Mustern. Das heißt, wir können auf der Ebene tatsächlich ja auch lernen von der KI, welche sprachlichen Muster sind denn jetzt für welchen Text relevant. Also das sind natürlich für das Erzählen ganz andere sprachliche Muster als für das Erklären, sodass wir hier dann auch im Prinzip einen Korpus an sprachlichen Mustern anlegen können, die für eine bestimmte Funktion, kommunikative Funktion, relevant sind. Und auf der Basis können wir mit den Texten arbeiten und dann weiterarbeiten auch. Also, dass wir dann sagen, okay, an der Stelle fehlt uns noch was, was müssen wir machen? Vielleicht auch in einen neuen Prompt gehen und die KI dazu bringen, umzuformulieren und dann aus allen Texten quasi, die die KI uns ausgegeben hat, unseren eigenen Text machen.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Wir haben jetzt sehr viel über ChatGPT gesprochen. Das ist natürlich nicht die einzige KI, die man einsetzen kann in den Bereichen, vor allem der Textproduktion. Man kann beispielsweise sich auch mithilfe verschiedener KI-Tools das Brainstorming zum Beispiel erleichtern, sich einfach da Ideen generieren lassen, damit weiterarbeiten. Aber auch für das Lesen von Texten zum Beispiel gibt es KI-Tools, die das unterstützen und eben auch das gezielte, sinnentnehmende Lesen fördern können. Das sind einfach so vielfältige Tools, die möglich sind. Und wenn man das nochmal so zusammennimmt und dann eben auch die Textgeneratoren sich anschaut, ist es natürlich auch die Frage, welche Rolle schreibt man jetzt der KI zu? Also ist sie sozusagen eine unterstützende Funktion? Gibt sie vielleicht Feedback oder Ähnliches? Da gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, die man eben auch mit Studierenden und auch Schülerinnen und Schülern einfach mal erproben kann, um eben diesen starren Fokus auf ChatGPT schreibt uns ab jetzt alle Texte, Punkt, einfach so ein bisschen aufzulockern und da eben auch für die anderen Anwendungen zu sensibilisieren.
So viel zum Thema KI. Das wird ja in Zukunft in vielen Bereichen und in verschiedenen Formaten eine große Rolle spielen. Jetzt haben wir uns aber noch dafür interessiert, wie es eigentlich mit den Möglichkeiten für Studierenden im eigenen Forschungsprozess aussieht.
Ja, also wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie Studierende mitarbeiten können. Das eine ist natürlich die Anknüpfung an bestimmte Seminare, die eben innerhalb der einzelnen Forschungsprojekte ausgebracht werden. Das heißt, wir bieten ja sozusagen frische Erkenntnisse aus unseren Forschungsprojekten, breiten die so auf, dass sie eben dann in den Seminaren auch direkt schon vermittelt und gezeigt werden können. Und die Studierenden haben dann die Möglichkeit, beispielsweise über Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten, dann eben auch ihren Beitrag dazu zu leisten.
Im Rahmen von Indico wird erforscht, welche Kompetenzen braucht man denn eigentlich, um ein Webquest zu erstellen. Auf dieser Basis gibt es dann ein Seminar und das kann man im Master der Sekundarstufe 1 belegen.
Und hier lernen die Studierenden dann Webquests zu erstellen. Hier zeigt sich auch ganz schön, wie dann die fachbezogenen und die digitalisierungsbezogenen Kompetenzen zusammenspielen. Denn Webquests sind zum Beispiel als digitale Lehr-Lernformate nicht für jeden Fachinhalt geeignet. Und Webquests sind Formate, die digitale Lese- und Schreibprozesse erfordern, die da an der Stelle ja dann auch bei den Schülerinnen und Schülern, die irgendwann die Webquests bearbeiten, unterstützt werden müssen von den Studierenden, wenn sie ihre Webquests erstellen.
Aus diesem Webquest-Seminar sind zum Beispiel zwei Abschlussarbeiten entstanden, bei denen die Ergebnisse noch ausstehen. Also brandaktuell, wir bleiben gespannt.
Genau, und diese Ergebnisse fließen dann auch wieder in unsere Forschung mit ein und werden dann beispielsweise auch im Rahmen von entsprechenden Publikationen, eben unter Nennung dann auch der Studierenden präsentiert. Je nachdem regen wir die Studierenden dann auch dazu an, dass sie ihre Ergebnisse oder ihre Erkenntnisse, ihre entwickelten Materialien beispielsweise auch im Internet veröffentlichen, zum Beispiel in spezifischen Blogs von zum Beispiel der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet, einem Verein, der sich da eben auch engagiert an der Schnittstelle zum Einsatz digitaler Medien eben in der schulischen Praxis. Und so ist es eigentlich eine ganz schöne Vertiefung der Erkenntnisse aus der Masterarbeit oder Bachelorarbeit, die dann eben auch direkt in der schulischen Praxis ankommen kann.
Dabei müssen gar nicht unbedingt die Studierenden, die das Webquest entwickelt haben, das dann auch weiter beforschen, sondern das ist ja auch ein ganz großer Vorteil der digitalen Formate. Die können relativ einfach angepasst werden an die spezifische Lerngruppe, mit der dann eben geforscht werden soll, sodass das hier an der Stelle dann auch möglich ist, also ein Webquest zu beforschen, was man nicht selbst erstellt hat.
Vor allem, weil wir auch stets darauf achten, dass die Materialien als OER veröffentlicht werden, das heißt als Ressourcen, die eben auch frei zugänglich sind, je nach Lizenzierung, dann eben auch so die Möglichkeit entsteht, das alles weiter zu bearbeiten und zu adaptieren für die eigenen Foki.
Genau, und das ist für uns auch wichtig, dass das für die Studierenden eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Das heißt, sie erstellen ihre Webquest nicht nur für das Seminar und dann interessiert sich niemand mehr dafür, sondern die werden tatsächlich dann auch in Schulen eingesetzt und die werden eben dann auch zum Teil beforscht.
Eine tolle Möglichkeit, mit der Abschlussarbeit einen Anstoß für weitere Forschung zu geben und vor allem ja auch nachhaltige Hilfestellung und Referenzpunkte für weitere Arbeiten zu bieten.
Der Junge Kulturkanal auf der 104.8.
Wie ihr es schon kennt, haben wir für euch nochmal die Studi-Perspektive eingeladen. Heute in Person von Annalena. Hallo Annalena, schön, dass du da bist.
Hi, ja, ich freue mich hier zu sein.
Erklär uns doch mal, du hast uns im Vorgespräch schon verraten, du hast deine Bachelorarbeit schon in dem Thema geschrieben, was wir diese Sendung behandeln und deine Masterarbeit wird jetzt auch folgen. Magst du da einmal kurz drauf eingehen?
Ja, genau. Also ich habe meine Bachelorarbeit jetzt im letzten Sommersemester geschrieben und zwar ging es da einfach um digitale Lesepfade im Deutschunterricht in der Grundschule. Ich habe selber nur so einen Lesepfad erstellt quasi und habe eben die Potenziale davon ausgearbeitet und werde jetzt in der Masterarbeit den voraussichtlich anwenden, wie ich das Ganze noch mache. Das ist gerade noch im Gespräch mit der Dozentin. Aber einfach, dass ich in der Richtung auf jeden Fall bleibe. Genau.
Kannst du mal kurz erklären, was bedeutet das, so ein Lesepfad digital erstellen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe mir ein Buch rausgesucht, was eben für die jetzt beispielsweise dritte Klasse geeignet war und habe dann eben im Wiki, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist einfach so eine Plattform quasi, wo man so Seiten miteinander verlinken kann oder auch interaktive Übungen einbauen kann, wo man auch andere Medien einbetten kann. Den habe ich quasi erstellt und der leitet quasi auch durch das Buch durch. Also die Kinder erarbeiten sich das Buch selber und im Fokus stand eben die Lesekompetenz, dass die gefördert wird. Also dass die Kinder das Buch und den Inhalt verstehen und den Sinn daraus erschließen können.
Wie viele digitale Kompetenzen brauchst du denn dafür? Also musstest du dir im Vorfeld was erarbeiten? Hast du Workshops besucht oder Vorlesungen, die dich so ein bisschen auf eben dieses digitale Arbeiten vorbereitet haben?
Also das Wiki hat eben den Vorteil, dass es wirklich nur eine ganz kurze Einführungsphase umfasst. Auf der Seite vom Wiki an sich, das ist eingebettet in das ZUM-Lernportal, Grundschullernportal, das ist eben auch für die Grundschule geeignet, stehen Hinweise für Lehrkräfte, Hinweise für SchülerInnen. Also es ist wirklich sehr verständlich aufgeschrieben und ich hatte auch vorher ein Gespräch mit einer Dozentin, die hat mir dann auch ein Lernvideo dazu zugeschickt und ja, da habe ich dann mich durchgearbeitet, aber es ist wirklich einfach, also man kommt da sehr schnell rein und ich würde sagen, man braucht da nicht wirklich hohe Kompetenzen, um das anlegen zu können.
Welche Vorteile verspricht das jetzt für die Kinder?
Also ich finde, den meisten Vorteil haben die Kinder dadurch, dass sie eben eigenständig arbeiten können. Also die können sich in ihrem eigenen Tempo das Ganze durcharbeiten, die können selbstständig arbeiten, die können durch das Interaktive sich intensiver mit den Inhalten auseinandersetzen. Also es hat schon sehr viele Vorteile, aber ich hatte das Buch jetzt beispielsweise geplant, analog den Kindern vorzulegen und nicht digital, weil das digitale Lesen eben nochmal andere Kompetenzen fordert als das analoge. Das kennen die eben aus der Schulzeit und deswegen habe ich es jetzt mal so angedacht.
Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, so deine Bachelorarbeit im digitalen Bereich zu schreiben? Wurdest du da während des Studiums irgendwie drauf aufmerksam? Gab es schon Schwerpunkte in deinen Vorlesungen, die euch ja auf die Zukunft, sage ich jetzt mal, des Lehrberufs vorbereitet haben, der eben vielleicht auch viel mehr digital stattfinden wird?
Tatsächlich nicht. Also ich hatte keine Vorlesung bisher zum digitalen oder ja allgemein zu digitalen Medien in der Grundschule. Ich bin dadurch durch meine Betreuerin aufmerksam geworden, die hat mir den Vorschlag gemacht und ich hatte aber im Vorhinein schon gesagt, dass ich mich gerne in dem Bereich austoben würde, weil mich das eben interessiert, aber jetzt nicht aus Studienperspektive, sondern einfach persönlich. Ja, und ich habe jetzt aktuell gerade im Master eine Vorlesung zu digitalem Schreiben. Ja.
Kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen, wie dieses Seminar aufgebaut ist?
Also grundsätzlich ist jetzt erstmal Theorie, dass wir das Ganze erstmal vermittelt bekommen, was für digitale Kompetenzen beim Schreiben erwartet werden, wie die aufgebaut und ausgebaut werden. Und jetzt kommt in den nächsten Block, dass wir selber so ein Projekt erstellen in einer Kleingruppe, quasi was man dann auch im Unterricht anwenden kann. Also das wird dann auch veröffentlicht und kann dann eben von Lehrkräften genutzt werden.
Also planst du deine Masterarbeit auch in diesem Feld unterzubringen?
Genau, also ich würde gern diesen digitalen Lesepfad irgendwie in der Praxis anwenden. Ich habe ihn jetzt eben erstellt und ich denke, das ist auch jetzt, wäre verschwendet, wenn man ihn nicht anwendet, weil eben doch einiges an Arbeit dahinter gesteckt hat. Und wie ich den Ganzen aber anwenden werde, das muss ich noch mit meiner Dozentin eben besprechen, aber auf jeden Fall mit Kindern und in der Arbeit mit Kindern selbst.
Das heißt, du darfst auch schon in den direkten Austausch mit den Kindern dann gehen während deiner Arbeit?
Ja, also ich kann den quasi anwenden bei den Kindern und sehe dann, wie die damit zurechtkommen, ob das was bringt. Ja, einfach, ob ihre Kompetenzen ausreichen, um damit zu arbeiten. Ich weiß ja nicht, wie die Lehrkräfte vorher schon mit den Kindern digital gearbeitet haben, ob das alles jetzt neu ist für die Kinder, ob ich vorher nochmal eben eine Einführung geben muss. Das werde ich dann noch alles sehen.
Wie siehst du denn so die Zukunft in eben deinem Beruf, dann mit Digitalisierung, auch mit neuen Medien umgehen zu können? Was für Chancen, aber was für Hindernisse siehst du da auch?
Also ich habe jetzt schon einiges gehört, dass Kinder eben auch im außerschulischen Bereich sehr viel Erfahrung mit digitalen Medien haben, sei es das iPad, Fernseher, Handy, nutzen ja viele häufig in ihrer Freizeit. Und ich denke, dass es dort eben hohe Chancen gibt, das weiterzuführen im Unterricht, gerade eben, weil es auch diese Lebensweltnähe dann aufbringt, die ja dieses Kommunizieren im Internet miteinander. Die Kinder müssen natürlich aber auch darauf vorbereitet werden, was für Risiken im Internet auf sie wartet. Also gerade dieses digitale Recherchieren oder, ja, wir kennen es ja alle, diese Spam-Mails oder sonst irgendwas, dass man Kinder eben darauf vorbereitet, dass man mit denen immer reflektiert, was kann passieren im Internet, aber es bietet eben auch viele Chancen. Also gerade im kooperativen Arbeiten mit den Kindern, die können untereinander viel flexibler arbeiten, da man nicht gebunden ist an einen Raum. Man kann es von zu Hause aus machen, aber man muss natürlich auch in der Schule das Ganze bereitstellen. Also die Infrastruktur muss sich natürlich auch in der Schule selbst darauf vorbereiten.
Wie hat sich denn diese digitale Infrastruktur in den Seminaren auch integriert, die jetzt nicht direkt mit digitalen Medienkompetenzen zum Beispiel zu tun haben? Also einfach aus deinem Fachbereich, die normalen Kurse, sag ich mal.
Die meisten Dozenten benutzen PowerPoints oder sonst irgendwas oder binden uns auch digital ein, indem sie eben gerade solche Sachen wie vom Grundschullernportal einbinden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Zoom-Apps, das gibt's alles. Also da kann man digital miteinander kommunizieren und das wird eben auch in den Seminaren an sich angewendet. Ja. Je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto einfacher ist es später auch im Unterricht. Und ich denke, dass aktuell viele digitale Medien schon bereitstehen und man sie einfach nur noch anwenden muss. Also ich glaube, das ist einfach noch so eine Hürde, die jede Lehrkraft für sich überwinden sollte.
Der junge Kulturkanal. Einzig statt artig.
Wir begrüßen jetzt heute auch noch eine männliche Stimme hier bei uns im Studio, Max. Max, erzähl doch mal, was machst du aktuell?
Hallo zusammen. Ja, mein Name ist Maximilian Stoller. Ich bin eigentlich Lehrer seit 13 Jahren und habe mich aber dann entschlossen, mich zu bewerben auf das Promotionskolleg von der Pädagogischen Hochschule in Kooperation mit der Universität Tübingen, gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, also MWK. Klingt alles ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist. Ich habe mich also auf so ein Fangkolleg beworben und habe nun eine Abordnung erhalten für 3 Jahre und darf nun promovieren. Und das Forschungsthema aller übergreifenden Promotionsarbeiten ist unter dem Titel AquaD zusammengefasst. Und AquaD ist ein Akronym und steht für Aufgabenqualität im digitalen gestützten Unterricht. Und damit haben wir eigentlich auch schon das Framing für dieses ganze Promotionskolleg, weil alle Abgeordneten Lehramtskräfte im Grunde genommen ein Thema in ihrer Promotionsarbeit verfolgen, das irgendwas mit Aufgabenqualität und Digitalisierung zu tun hat. Mein Thema ist Digital Storytelling in multimedialen Schreibarrangements. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen.
Wie bist du denn jetzt auf die Idee gekommen, du warst ja jetzt Lehrer und du hast gesagt, okay, ich möchte jetzt nochmal promovieren, und warum dann ausgerechnet in so einem Umfeld von Digitalisierung? Wie kam das für dich zustande?
Ich glaube, das war einfach ein Fortlauf meines Lebenslaufs. Ich hatte damals schon an der Pädagogischen Hochschule Medienpädagogik studiert, hatte dann von 2014 an meiner ehemaligen Realschule, der Realschule am Rembuckel, mit einem Medienprofil aufgezogen und haben dort schon sehr früh, also vor knapp 10 Jahren, angefangen mit 1:1 iPad-Ausstattung. Und damit einherging, begann dann auch eine Phase, wo ich sehr viel Lehrerfortbildung gegeben habe in diesem Bereich, also sprich mobiles Lernen. Und dann bin ich 2019 schlussendlich ans Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung zu 50% gewechselt, wo ich dann auch für MOOCs, also Massive Open Online Courses, mitverantwortlich war. Und ich war in der Lehrerfortbildung. Mich hat es immer brennend interessiert, was die iPads auslösen im Grunde genommen. Aber was mir auch immer wieder aufgefallen ist in den letzten Jahren, an vielen Schulen werden die iPads einfach so ausgeteilt und iPad-Koffer, alle bestellen sie, aber das Ganze ist oftmals nicht didaktisch eingebettet, es ist oftmals nicht fachimmanent gedacht. Die ganzen Schulentwicklungsprozesse, die da dranhängen, sind auch oftmals übergestülpt und dann wundern sich die Kolleginnen und Kollegen, warum es bei ihnen nicht so klappt. Und hier fand ich das Thema, was eben angeboten wurde, sehr spannend, weil ich sofort für mich erkannt habe, hey, hier kann ich forschen, ich kann Mediendidaktik mit Schreibdidaktik, Literaturdidaktik verknüpfen und kann der Frage nachgehen, ob das wirklich so sinnvoll ist und ob das auch einen Mehrwert hat für jetzt in dem Fall schreibdidaktische Fragestellungen. Und zum anderen war es auch so, dass ich zuletzt dann auch wieder eine neue Herausforderung gesucht hatte.
Was ist denn so Digital Storytelling itself?
Digital Storytelling ist erstmal ein Ansatz, der schon relativ alt ist. Und wenn man sich überlegt, dieses Storytelling an sich, dieses Geschichtenerzählen, ist eigentlich so alt wie der Mensch an sich. Nur, dass wir durch die Digitalisierung in einer Kultur der Digitalität auf einmal ganz andere Möglichkeiten bekommen haben. Wir können zum Beispiel transmedial etwas weitererzählen. Das bekannteste Beispiel wahrscheinlich dafür ist sowas wie Simpsons-Serie. Dann gibt es dazu den Film, dann gibt es dazu Merchandise. Aber auch fast jeder gute Film lebt davon, dass er sich weitererzählen darf. Das wäre transmediales Erzählen. Und auch die Werbung arbeitet mit Storytelling. Da ist es aber eher darauf ausgelegt, dass man beim Zuhörer, beim Zuschauer so ein Gefühl einsetzt, einpflanzt, wo die Schüler und Schüler oder die Zuhörer, in dem Fall bei der Werbung, irgendwie so eine Erfolgsgeschichte irgendwie hören und sagen, ah, das kann ich mir merken, so cool. Storytelling wird auch verwendet, zum Beispiel in der Psychologie, um zum Beispiel Dinge aufzuarbeiten. Das finde ich auch ziemlich spannend, wird aber meinen Forschungsbereich jetzt nicht mehr betreffen. Und Storytelling wird auch verwendet in der Schule ganz häufig, wenn es darum geht, Erklärvideos oder sowas zu gestalten. Also ich kann mit Storytelling relativ einfach einen doch sehr nüchternen, trockenen Sachverhalt irgendwie lebendig werden lassen. Aber mein Forschungsbereich, der fokussiert sich wirklich auf dieses Erzählerische und das, was eine gute Erzählung ausmacht. Und ich will herausfinden, ob durch multimediales Erzählen am iPad, also sprich mit Bild und Ton, in dem Fall Musik, Geräusche, aber auch gesprochenes Wort, Text ist natürlich eine Form von Bild. Und wenn die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, in einer App eine Geschichte so zu erzählen, ob das Auswirkungen hat, wenn sie anschließend dann wieder an ihren narrativer Erzählung müssen, die sie ja schriftlich fixiert haben, ob sie da auf einmal Räume erkennen, die sie vorher nicht bespielt haben, weil sie jetzt auf einmal multimedial vorhanden sind und sie dann zum Beispiel merken, ah, den Protagonisten, der hat eigentlich bei mir blonde Haare und so und hat eine raue Stimme und vielleicht sollte ich das in meinem Text einbinden und ja, dass die irgendwie sowas dann auch überarbeiten. Da habe ich Hoffnung drauf, weil ich glaube, dass man Schülerinnen und Schüler durch ihre Rezeptionserfahrung, die sie eigentlich haben und auch bedienen können durch Social Media, also die sind ja alle recht gut darin, auch Dinge zu posten, über diesen Weg abholen kann, um sie dann in das Schriftliche fixieren, was ja ein deutlich komplexerer Prozess ist, wieder hinzuführen.
Du hast ja vorher schon an der PH studiert, hast du gesagt. Inwieweit gab es denn damals schon Kurse, die dich auf jetzt die Digitalisierung vorbereitet haben? Weil du gemeint hast, du hast auch Medienkompetenz studiert. Wie kann man sich das vorstellen?
Der Erweiterungsstudiengang Medienpädagogik, der war damals, den gibt es glaube ich in der Form jetzt nicht mehr. Der war gut. Also der war von Medientheorien, Frankfurter Schule, Marsha McLuhan, Niklas Luhmann und so. Da waren gute Inhalte drin, der war aber auch handlungsorientiert, weil man damals auch Podcasts oder Dokumentarfilme oder sowas in natürlich in Grundzügen produzieren sollte. Aber es war im Grunde eine richtig gute Ausbildung für das, was später mich im Lehramtsberuf erwartet hat. Und ich denke, dieses TPEC-Modell, was ich wirklich jedem ans Herz legen möchte, sollte jedem Lehramtsanwärter und auch jedem, der jetzt im Lehrerberuf ist, bewusst sein, weil wir haben drei Säulen, die eine Lehrkraft können muss. Das eine ist das Fachwissen, was mehrheitlich an Universitäten gelehrt wird. Und die belächeln oftmals die Studierenden der pädagogischen Hochschule, weil die natürlich noch einen höheren Ansatz pädagogisches Wissen haben. Das ist die zweite Säule. Aber die beiden bedingen einander und kommen nicht untereinander, ohne einander aus. Und dann gibt es eben noch die dritte Säule, das T, das technische Wissen. Und zwischen diesen drei Säulen gibt es Schnittstellen. Und wenn zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen sagen, ah, ihr habt jetzt was mit Apps und so, cool, gibt es da eine tolle App für Erdkunde? Dann denken die eigentlich nur in der Schiene Fachwissen, technisches Wissen. Das ist berechtigt, es gibt solche Apps, die sind ganz speziell für einen Fachinhalt, aber es gibt auch generische Apps, die sich für alles nutzen lassen, wie zum Beispiel der Book Creator oder eben iMovie oder irgendwelche Storytelling-Apps. Die liegen eher in der Schnittstelle zwischen pädagogischem Wissen und technischem Wissen. Das heißt, die kann ich auf mehrere Fächer anwenden. Und die Schnittstelle zwischen Fachwissen und Pädagogik, das ist die Fachdidaktik im Grunde genommen. Und diese Lücke wird oftmals an Hochschulen nicht geschlossen und erst recht nicht später im Lehrerberuf. Und das, was wir in Corona erlebt haben, war eigentlich ein Zusammenbruch dessen, dass die eine Säule nicht vorhanden war. Und deswegen glaube ich, muss die Ausbildung Richtung medienpädagogische Grundbildung, aber auch Medienwissen, Medienkompetenz bei Lehrkräften unheimlich weiter vorangetrieben werden.
Der junge Kulturkanal. Einzig statt artig.
Es ist wieder Zeit für
Schon gewusst?
Als erstes haben wir dabei die öffentliche Ringvorlesung Migration, Demokratie, Bildung. Die findet dreimal statt, jeweils montags am 4., 11. und 18. Dezember. Ja, wow, das ist schon einfach Dezember.
Ja, auch im Dezember, nämlich am 12. gibt es eine Ausstellung zu Bilderbüchern von Michael Stavaric. Titel dieser Ausstellung ist Out of the Book, tierisch, sachlich, philosophisch. Ja, die Ausstellung wurde gemeinsam von Lehramtsstudierenden im Fach Deutsch und Studis aus dem Studiengang Kulturvermittlung gestaltet.
Und wenn ihr gerade zufällig zukünftige Studis seid oder einfach Fan von menschlichem Körper als Klanginstrument, dann schaut doch einfach mal am 16. Dezember bei dem Workshop Body Percussion von Michael Siefke vorbei. Das wird veranstaltet von der Fachbereichsvertretung des Studienfachs Musik.
Ja, das war auch schon wieder unsere November-Sendung. Bei Fragen könnt ihr uns kontaktieren, entweder über Instagram oder eine Mail schreiben an bildungswelle@hfm-karlsruhe.de. Wir freuen uns auf die nächste Bildungswelle und bis dahin habt einen schönen Winter.
Ja, auch von mir. Tschüssi und bis zum nächsten Mal auf der 104.8.